És amit, és nem néma.
Was heißt das?
Die sind von Ihnen, richtig?
Ja.
Jedes einzelne?
Ja.
Erklären Sie mir, warum ein bekannter ausländischer Architekt hier in Philadelphia Kohle schickt.
Das ist nicht so einfach, befürchte ich. Es herrschte ein Krieg und dennoch haben viele meiner Projekte überlebt. Meine Gebäude sind so gestaltet, dass sie derlei Erosionen des Ufers überdauern.
Ich habe Sie heute hierher gelockt, um unser aller Augenmerk auf die Zukunft zu richten.
Was denkst du?
Es ist ungewöhnlich, sogar für dich.
Sie sprechen nahezu akzentfrei. Helfen Sie Ihrem Mann doch, nicht ganz so zu klingen, als verdiene er sein Geld mit Schuhe putzen. Entschuldigung, geben Sie mir die wieder, bitte.
Sie wollen uns nicht hier haben.
Wen meinst du?
Die Menschen hier, die wollen uns nicht hier haben.
Finn, ich werde dieses Gespräch hassen oder lieben, ich weiß es noch nicht, aber das ist jetzt gänzlich neu, denn wir reden heute über einen Film, zu dem du dich eingeladen hast, dankeschön dafür. Willkommen erstmal.
Hallo.
Hallo. Hallo. Möchtest du das musikalisch begleiten, das Hallo? Sehr gut.
Und ich dachte genau, als Hinweis an die HörerInnen auch einmal, dieser Film wird in Vista Audio präsentiert, dieser Podcast. Mhm. Und es gibt eine dramaturgisch gesetzte Pause in der Hälfte. Da wird dann ein Timer runterlaufen, da könnt ihr dann nochmal aufstehen, in die Küche gehen, euch einen Tee holen, eine rauchen, über das Gesehene reflektieren. Genau, also dass ihr das wisst, das ist dramaturgisch gesetzt gleich. Also bitte nicht zu eurem Podcast-Hoster gehen und sagen, Entschuldigung, da ist aber was falsch gelaufen.
Menschen erwarten das jetzt wirklich, glaube ich, wenn du das anteaserst, aber es wird nicht kommen. Dafür ist diese Episode, glaube ich, nicht epochal genug, denn ungleich zu The Brutalist dauert diese Folge wahrscheinlich nicht 3 Stunden 40 Minuten. Wobei, lass uns gleich noch zu sprechen kommen, auf die Pause. Ich war ein bisschen nervös. Ich meine, 3 Stunden 40 sind eine Hausnummer für einen Film, ist jetzt mitnichten der längste Kinofilm, den ich je gesehen habe. Also da gibt es einiges andere, auch was ich in einem Lichtspielhaus genossen habe, was länger war. Aber man wird ja auch älter und muss häufiger mal zur Toilette oder kriegt Durst oder so. Und ich habe gedacht, naja, war dann schon ganz dankbar, dass da eine Pause angekündigt wurde. Habe mich aber gefragt, ist die Pause obendrauf auf die 3 Stunden 40 Minuten? Und war dann wiederum erleichtert zu erkennen, nein, die ist inklusive. Mhm. Das heißt, wenn man die Pause, es gibt sowas wie eine Brutto- und Netto-Spielzeit für diesen Film. Und die Netto-Spielzeit, also ich rechnet mal die Pause raus, sind ja schlanke 200 Minuten. Und dann ist das Ganze, möchte ich mal sagen, auch relativ leicht wegguckbar.
Genau, man hat so, glaube ich, relativ gleich lange Parts, ungefähr 95 Minuten, 95-100 Minuten pro Kapitel. Und ja, das lässt sich auf jeden Fall gut weggucken, da gebe ich dir auch schon mal recht.
Mein lieber Kumpel Nils, schöne Grüße an der Stelle, mit dem ich im Kino war, und ich habe auch rumspekuliert, ob tatsächlich die Pause inklusive ist oder exklusive der 220 Minuten, und waren dann auch deswegen auch relativ überrascht, dass sie ziemlich früh kommt, so nach anderthalb Stunden, und haben gedacht, ja, packen die jetzt irgendwie noch gut 2 Stunden hinten drauf oder, aber nee, egal. Also wir sind vor die Tür gegangen, haben Bierchen getrunken, sind wieder reingegangen, die Pause war vorbei, gab keinen Timer bei uns bei der analogen Projektion. Habe ich eben auch gehört von einigen Menschen, dass da irgendwie dann Zeit runtergezählt wird. Bei uns war das jetzt nicht der Fall. Ich habe den auch auf 70 Millimeter geguckt, hier im Delphi in Berlin. War eine nette Erfahrung. Komplett analog.
Ich habe ihn digital in der Presse gesehen, also digital und auf Deutsch. Das war so vor bummelig im Monat, also es war so Anfang Januar, und ich hatte eben auch eine Freundin noch mit reingenommen, die auch etwas ängstlich war und dann auch meinte, oh Gott, aber danach auch meinte, nee, sie war schon relativ dankbar, dass sie jetzt mitgekommen ist, weil sie hätte sich das wahrscheinlich freiwillig nicht angeguckt, und war dann doch ganz glücklich, dass sie so zu ihrem Glück gezwungen wurde, und es war sehr interessant, weil es war gar nicht so gut besucht. Und ich habe dann festgestellt, es gab irgendwie schon Anfang Dezember eine richtige Presse irgendwie auf Englisch. Da waren dann wohl die meisten Kolleginnen drin. So war das eine ganz süße, kuschelige Runde irgendwie mit 5, 6 Leuten. Aber eben dann hatten wir gesprochen, ob wir nochmal drüber sprechen wollen hier im Podcast. Und ich habe mir den Film deswegen dann auch nochmal auf 70 Millimeter im Savoy angeguckt, in der UV. Also in unserem Hamburger Äquivalent zum Delphi-Palast wahrscheinlich. Und das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Und ich war doch recht begeistert darüber, wie viele Leute für eine Nachmittagsvorstellung drin waren. Also, weil ich hatte eben die Wahl zwischen so einer, glaube ich, 14.30 Uhr und einer 19.30 Uhr Vorstellung. Und überlegte mir so, hey, solange ich jetzt noch für ein, zwei Monate diesen Luxus habe, einfach bequem unter der Woche in Nachmittagsvorstellungen zu gehen, einfach mal machen. Man ist bestimmt dann auch relativ alleine, aber nee, war gar nicht so der Fall. Gut, es haben natürlich viele Studierende einfach auch gerade Semesterferien und haben das wahrscheinlich genutzt.
Ja. Eine Pressevorführung gehe ich ja gar nicht mehr. Also ich habe ehrlich für mein Ticket auch bezahlt, genau wie du jetzt beim zweiten Mal. Deswegen gut für dich, Hut ab, großes Lob, so gut gemacht. Brav, hier ist ein Leckerli. nee, aber tatsächlich, es hat sich gelohnt, tatsächlich den Film in dieser analogen Projektion zu gucken. Ich weiß nicht, ob es der Event-Charakter war von diesem Screening, aber es war auch bei uns extrem gut besucht. Also der Delphi-Palast ist in Berlin ein relativ großes Kino am Zoo und der war ausverkauft und es war so gut besucht. Das ist jetzt irgendwie auch nur mein hier subjektives Empfinden, natürlich überhaupt nicht irgendwie belastbar und übertragbar auf irgendwelche anderen Seherfahrungen, aber es war so gut besucht, dass unabhängig von meiner Kenntnis der Tatsache, dass diese Personen im Screening sind, mehr, drei Leute danach auf mich zukamen, auf digitalem Wege, innerhalb irgendwelcher Social Networks, bei Letterboxd oder Blue Sky und sagten, ach, du warst auch da, hab dich gar nicht gesehen, nachdem ich den Film bei Letterboxd gelockt hatte. Also es war groß und voll und es ist viel los. Also ich finde gut auch, dass der Film offenbar hervorragend ankommt, also zumindest in Berlin. In der Arthouse-Bubble oder wie auch immer man das nennen soll. Also, oder bei Leuten, die bereit sind, einfach knapp 20 Euro für ein Kinoticket zu löhnen, denn so teuer war das hier.
Ah, da war ich tatsächlich noch relativ günstiger unterwegs. Ich glaube, ich war so bei 12 Euro. Ohne Studierendenrabatt oder irgendwas. Also da vielleicht lag das an der Nachmittagsvorstellung oder sowas. Aber ich habe auch überraschenderweise ein paar bekannte Leute getroffen. Ich habe ein paar meiner Studis gesehen in dem Film und habe mit denen in der Pause dann kurz einmal geschnackt, weil die waren eben im davorigen Semester bei mir in diesem Filmkritikkurs. Und die waren nach der Pause beide so ein bisschen, oder während der Pause so ein bisschen beide nüchtern erfreut, hatten interessante Kritikpunkte oder einfach so Sachen, auf die ich auch gar nicht geachtet hätte, die störten sich dann sehr daran. Wir sind ja einmal für ein paar Minuten in diesem Film in einer Art Pornokino und sehen so einen alten Stack-Film. Das fanden sie zum Beispiel nicht so gut.
Ach ja.
Weil sie meinten, ja, man wüsste bei sowas ja auch immer nicht, wie die Konsensfrage damals in den 20er, 30er Jahren gewesen wäre. Und ob dieses da gezeigte Filmmaterial, wie das zu handeln wäre. Wo ich mich aber auch beides Mal tatsächlich gefragt habe im Kino, also als ich das gesehen habe, ob das überhaupt Original-Stack-Aufnahmen sind oder ob das nicht für den Film auch gedreht ist direkt.
Ich würde sagen, ersteres. Das war jetzt mein Eindruck tatsächlich, dass es Originalaufnahmen sind.
Es wirkte teilweise, also ich habe jetzt auch nur, da gibt es glaube ich größere Expertinnen für, nur begrenztes Wissen so über Pornografie-Ästhetik. Es wirkte für mich an ein, zwei Momenten einfach ein bisschen zu modern oder ein bisschen zu so auf moderne, mit einem modernen pornografischen Blick gefilmt. Ich gucke gerade wieder The Deuce, die sehr tolle David-Simon-Serie über eben den Pornoschick der 70er, 80er Jahre. Und da erfährt man ja auch so ein bisschen was über legale Bedingungen zur Pornografie. Und von dem, was ich aus der Serie gelernt habe, hätte man sowas, was wir im Brutalist sehen, eigentlich nicht zeigen dürfen. Also vor allem auch nicht in so einer Art von Öffentlichkeit, wie wir sie in diesem Film erleben. Das klingt jetzt so, als wäre das ein hochpornografischer Film, den wir hier sehen, aber nein, er hat durchaus für amerikanische Augen wahrscheinlich so ein, zwei sehr explizite Momente. Als Europäer denkt man sich vielleicht auch einmal, huch, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber man kennt das. Es ist nicht der letzte Tango von Paris. Es ist nicht der letzte Tango von Paris oder so.
Nein, das ist er nicht. Aber den Gedanken hatte ich auch tatsächlich. Also es gibt tatsächlich ja auch einen expliziten Moment mit Adrian Brody. Man sieht dann mal sein Gemächt kurz in halb erregierter Form. Wie auch immer ich weiß nicht, wie ich das optimal umschreiben soll, aber es ist weniger titillating, als es sich, glaube ich, jetzt für einige Menschen anhört, die mutmaßlich, die jetzt entweder sagen, nee, danke, oder jetzt ist recht, wie auch immer.
Genau, ich glaube, das ist ein Film, den
macht was ihr für richtig
haltet. Das ist, glaube ich, ein Film, den ob diesem Skandalaspekt etwas überverkaufen kann. Und ich glaube, die Tatsache, dass es gibt natürlich ein paar etwas angreifendere Szenen, aber es gibt, glaube ich, so eine sehr zentrale, über die ich auch etwas unsicher war, weswegen ich auch nicht mit meinen Studis in den Film reingegangen bin. die Tatsache, dass irgendwie niemand darüber geredet hat, jetzt im Nachhinein zeigt, glaube ich, okay, dass es hier und da doch relativ geschmackvoll alles gelöst wurde oder relativ respektvoll gelöst wurde.
Ja, klar, klar. Es ist keine Szene, die irgendwie nur da ist für den Schauwert. Also insofern, dass man da rausgeht und sagt, wow, das war jetzt aber echt schön unnötig, aber wenigstens etwas anregend oder erregend, wie auch immer. Also es ist im Kontext der Geschichte gerechtfertigt, was man da zeigt. Ich wollte nur ergänzen, dass ich tatsächlich auch den gleichen Gedanken hatte zu dem kleinen kurzen Filmbildern, die wir da sehen in dem Porno-Kino. Insofern, dass ich mich gefragt habe, ob man das damals so öffentlich oder semi-öffentlich hätte zeigen dürfen, hat mich dann auch überrascht. Und ja, die Frage kann man sich stellen, ist das extra so gedreht worden oder ist das tatsächlich Archivmaterial authentisches? Keine Ahnung. Für mich wirkt das authentisch genug. Der Film arbeitet ja auch sehr viel mit Stock-Footage, mit Archivaufnahmen, teilweise eben auch, glaube ich, als bewusste ästhetische Entscheidung, teilweise aber auch mutmaßlich einfach mal um gewisse budgetäre Grenzen, die dem Film einfach auferlegt worden waren, der war jetzt nicht wahnsinnig teuer, zu kaschieren und einfach Dinge zu zeigen, die man so mit Modellen oder visuellen Effekten oder eben in Real Life gar nicht hätte nachbauen können mit, ich glaube, $10 Millionen, die der Film gekostet
und
hat, was ja
nach
heutigen Hollywood-Maßstäben ein Fliegenschiss ist.
Und dafür, also dafür muss ich sagen, ist das wirklich Wahnsinn, was wir hier zu sehen bekommen.
Ja. Also der Film sieht aus wie $1 Million, sagt man immer schon, genau. Was natürlich falsch ist. Like $10 Million. Also er sieht aus wie $50 Million, kostet aber irgendwie nur ein Bruchteil davon.
Und ich habe mich jetzt beim zweiten Mal halt auch wieder gefragt, wie sie das schaffen. Und du hast schon recht, es gibt eben diese Stock-Footages, die eine gewisse Größe implizieren. Aber es ist, glaube ich, dadurch, dass es häufig ein enger Film ist, wirkt es dann doch wieder groß. Und ich glaube, man hat sich da einfach auch sehr viel drauf beschränkt, einfach gute Kostüme zu finden, die dann den Rest erledigen. Also so, dass eben die Sachen sehen schon sehr gelebt alle immer aus. Und dadurch ist man, glaube ich, dann auch gleich bereiter, die ganze Welt irgendwie als größer und als gelebter wahrzunehmen.
Ja, tatsächlich. Sehr, sehr viel On-Location-Drehs, überwiegend gedreht in Ungarn und Italien, auf jeden Fall überwiegend in Osteuropa gedreht. Auch, glaube ich, von der ungarischen Filmwirtschaft, keine Ahnung, gibt es da sowas subventioniert? Ja, genau. Gibt es da sowas wie eine Filmförderung? Aber also auch da habe ich hier und da kritische Stimmen laut werden hören, die gesagt haben, ja, im Grunde sei das ja auch schon wieder etwas Exploitatives, etwas Ausbeuterisches, was Brady Corbet hier tut und seine Co-Autorin, die auch eben seine Partnerin ist, wenn sie dann nach Ungarn reisen, um quasi mal so in billigen Film zu drehen, der unglaublich teuer wäre, würden sie den in den USA produzieren. Aber ich möchte darüber nicht urteilen, weil ich ehrlich gesagt darüber auch einfach zu wenig weiß über die Produktionsumstände. Jedenfalls das, was wir am Ende serviert kriegen, wir als Kinopublikum, sieht fantastisch großartig aus. Also selbst wenn man den Film nicht mag und gibt es durchaus einige kritikwürdige Punkte, auf die wir sicher gleich zu sprechen kommen, man kann dem Film nicht negativ ankreiden, dass er billig aussehe. Also der sieht sehr, sehr, sehr hochwertig aus.
Er sieht wahnsinnig hochwertig aus. Er ist auch ziemlich gut gespielt von fast allen Leuten. Er hat einen Score, der einen, wenn er das erste Mal anschwillt, wirklich förmlich in den Sitz drückt. Also das war nämlich auch so ein Moment, auf den ich sehr gespannt war. Das ist, finde ich, schon ein sehr überwältigender Film. Also der will einen natürlich auch überwältigen. Und ich glaube, der möchte auch, dass man gespannt im Kinosaal sitzt und sich jetzt auf dieses Erlebnis freut. Und beim ersten Mal hat das Erlebnis sehr, sehr gut für mich funktioniert. Und ich war natürlich gespannt, wie es beim zweiten Mal, vor allem nach so kurzem Abstand. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie gut es dem Film getan hat, dass ich ihn jetzt innerhalb von einem Monat zweimal gesehen habe. Aber das Erlebnis hat immer noch ziemlich gut funktioniert. Und gerade der, nicht ganz der Anfang des Films, aber so die Reise nach Amerika, der Anblick der Freiheitsstatue, das hat mir zweimal wirklich Gänsehaut im Kino abgerungen, hat mich Gänsehaut fühlen lassen. Also das
war schon richtig so, ja. Hat die Gänsehaut abgerungen, das finde ich gut.
Also das war dann wirklich irgendwie wahrscheinlich das, was man so den metaphysischen Moment der Kunst irgendwie nennt, so wo irgend sowas schwillt in einem. Nicht in der Körpermitte, keine Angst. Ich meine, der Score hat ja auch was sehr Wagner-haftiges so. Und da kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Es ist natürlich alles sehr direkt. Der Film sagt einem auch an vielen Punkten, was man fühlen soll, an manchen anderen dann wieder nicht.
Ja.
Und ich glaube, ich war vor allem beim ersten Mal schauen glücklich, dass es nicht Werk ohne Autor geworden ist. Weil ich hatte die erste Viertelstunde, das hätte auch was ganz anderes werden können. Und ich glaube, Brady Corbett hatte ein bisschen mehr Asse im Ärmel, als Florian Henkel von Donnersmarck sie schlussendlich hatte.
Jetzt existiert ja so ein Film nicht im luftleeren Raum und auch das Seherlebnis nicht im luftleeren Raum. Und für mich hat tatsächlich das Seherlebnis merkwürdigerweise maßgeblich beeinflusst, dass ich ein paar Tage später Inside Man, den ungefähr 20 Jahre alten Spike Lee-Film, gesehen habe. Weil mein Eindruck war zu The Brutalist, naja, der ist schon ziemlich didaktisch, gerade so gegens Ende gehend. Und keine Sorge, wir sprechen doch mal eine Spoilerwarnung aus, bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen und wirklich über Sachen reden, die in der zweiten Filmhälfte passieren. Also bisher sind wir sehr, sehr vage und reden eigentlich nur über Szenen, die so im ersten Drittel vorkommen. Ja. Und das werden wir auch noch ein paar Minuten so durchhalten, bis wir dann sagen müssen, nee Leute, jetzt geht's nicht mehr. Aber jedenfalls guckte ich ein paar Tage später Inside Man und das ist eigentlich ein Film, der im Grunde nach 90 Minuten vorbei ist und dann die verbleibenden 30 Minuten darauf verwendet, seiner Spielzeit zu erklären, was da genau passiert ist und warum wir das so und so beurteilen müssen und eben auch folgende Figuren so und so bewerten müssen, was so ihre moralische Integrität betrifft. Und ich fand das unglaublich ermüdend, also ermüdender als zum Beispiel den gefühlt einstündigen Epilog vom dritten Herr der Ringe Teil, also von Peter Jackson, sodass ich irgendwie rückblickend auf The Brutalist sagen muss, nee, so didaktisch war der gar nicht. Aber direkt nach dem Kinobesuch dachte ich mir so, ja gut, hätte man es vielleicht auch ein bisschen subtiler alles gestalten können. Aber genau, das hat es für mich wieder so ein bisschen gut gemacht. Du musst auch sagen, wenn es dann am Ende dazu führt, dass man so ein Arthouse schicken wie diesen an ein vollbesetztes Kino verkaufen kann, und das ist ja offensichtlich jetzt hier kein Einzelfall, sondern ich glaube, der läuft auch bundesweit in den, also zumindest in Deutschland, in den Kinos relativ erfolgreich, da wo er eben läuft, der läuft ja nicht überall, gut, dann macht man das eben so, ist total okay. Also.
Und es scheint ja wirklich auch ein Film zu sein, der die Generation vereint, möchte ich mal so sagen, weil wir wirklich auch von bis im Kinosaal sitzen hatten. Und ich glaube schon, dass das ist vielleicht auch so eine Art Mutprobenfilm. Also jetzt nicht auf so eine Art wie Terrifier 3 das ist, sondern eher auf so eine Art,
Das wäre der nächste Brückenschlag, der innerliche gewesen, den ich gezogen hätte. Jetzt nach Inside Man zu Terrifier 3. Ja. Zu Atem klauen, ja.
Nein, denn ich meine, das ist natürlich auch so diese Frage, hält man so einen 4-Stunden-Film durch? Vielleicht auch so ein bisschen überhaupt die Freude darüber, so ein Kinoerlebnis zu seiner Lebzeit auch zu erleben. Und da teilweise, man nimmt ja auch gern teil an sowas. Jedenfalls bin ich noch in der Phase meines Lebens, wo ich erstmal gerne teilnehme und erstmal sage, ja, ich mache erstmal mit und dann gucken wir. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, es ist ein sehr pastischiger Film, es ist ein sehr klassizistischer Film in manchen Punkten schon. Also es ist ein Film, der schreit dich schon an, ich bin ein richtiger Film. So, das ist nicht Marvel, das ist nicht DC. Das ist vielleicht auch so ein bisschen für die Crowd von Leuten, die in Konklave gegangen sind und sich gefreut haben, dass auch sowas mal wieder stattfindet. Und das ist The Brutalist ja auch. Das ist ein Film mit drei verdienten Hollywood-DarstellerInnen, gerade so Adrian Brody und Guy Pearce, vielleicht auch Leute, die sich jetzt die letzten 10 Jahre ein bisschen unter Wert verkauft haben hier und da. Also gerade Adrian Brody hat ja auch wirklich eine wahnsinnig merkwürdige Karriere. Der gesagt hat, okay, ich gewinne den Oscar für den Pianisten und dann drehe ich erstmal 15 Jahre rumänische Actionfilme im Nirgendwo, in die ich mich aber immer unnötig reinknie. Also so, dann lerne ich halt auch wirklich Karten lesen und die Sprache für meinen komischen Film The Jacket, wo ich in einem Leichenschauhaus eingesperrt bin. Und ich meine, Guy Pearce ja auch, habe ich mich auch immer gefragt, warum der keine größere Karriere hatte, weil gefühlt ja auch Ende der 90er, Anfang der 2000er in einem Haufen wahnsinnig wichtiger Filme. Und
absolut,
dann auch so ein bisschen als der ewige Nebendarsteller, aber nicht als so dieser A-List-Nebendarsteller, sondern eher so auf der Ebene von Ethan Hawke. So, wo man sich dachte, ah cool, der ist auch dabei, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
Ich gebe dir absolut recht, tatsächlich. Also bei Guy Pearce, es gab so eine Phase, Ende 90er, Anfang der Nullerjahre, gibt dir absolut recht. Irgendwas zwischen LA Confidential und The Proposition, wo ich dachte, okay, der Typ wird einfach der nächste Superstar. Der muss jetzt noch so ein bisschen ackern, wie ein junger Matthew McConaughey oder so. Und der spielt eben auch, was weiß ich, in Lone Star mit, also McConaughey jetzt, nicht Guy Pearce. Und dann kriegt er eben die ganzen lukrativen Rom-Coms, für die er dann $10 Millionen bezahlt bekommt. Aber bei Guy Pearce war es eben nicht so. Und ich finde es gut für ihn. Guy Pearce hat eine interessante Karriere immer gehabt. Priscilla, Queen of the Desert, hat irgendwie auch immer schon eben Stoffe gemacht, die auch arthousey waren, die ja irgendwie auch ein Nischenpublikum ansprachen, aber ungleich eben zu seinem Kollegen Hugo Weaving, der dann eben auch in großen Blockbuster gelandet ist, also aus Priscilla, hat er eben nicht diesen, diesen Sprung geschafft oder gewollt. Aber bei Adrian Brody, du hast ja recht, der hat komplett diese Phase ausgelassen. Ein bisschen so wie Cuba Gooding Jr. zwischen, zwischen Oscar-Gewinnen und jetzt geht's langsam bergab. Bei Adrian Brody war es so ähnlich. Ne? Adrian Brody gewinnt einen Oscar und 2 Jahre später war er schon that guy. So der, genau, in irgendwelchen Direct-to-Video-Streifen, die zweite Nebenrolle spielt oder dritte Hauptrolle, wie auch immer. Interessant.
Aber
hat mit Dario Argento gedreht, also auch nicht, es wirkte schon, also
aber es ist schon nicht schlechter Film. Das wirkte, ich, schon, wirkte schon, als wäre ein Plan dahinter, aber Giallo war leider nicht gut, so.
Nein, der war nicht gut, aber irgendwie wirkt es dann doch zu, es wirkt wie eine bewusste Entscheidung von Brody, das zu machen, tatsächlich. Es wirkt, ist dann doch zu idiosynkratisch, die Rollenauswahl, um zu sagen, naja, der Typ braucht einfach nur Geld. Es ist eben nicht wie Bruce Willis, allo, vor 10 Jahren, der sich einen Tag nach Rumänien fliegen lässt, um da eine Action-Szene runterzunudeln und sagt, hier, jetzt gib mir die $1 Million, ich flieg wieder weg. Sondern der ist eben auch, wie du schon gerade beschrieben hast, dann wirklich investiert gewesen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, der steht hinter diesen Projekten. Und dann eine Zeit lang haben sie ja eben auch versucht, ihn so als Action-Held zu etablieren in King Kong oder Predators. Und ich habe den da gesehen und ich dachte auch immer, du bist vollkommen verkehrt und du gehörst nicht hierhin. Aber die Folgefrage wäre dann auch, wohin gehört eigentlich Adrian Brody? Mit diesem Gesicht, mit dieser Ausstrahlung einfach. Weil der kann ja was, aber er kann eben auch nur eine bestimmte Art von Rolle spielen, war so mein Gefühl immer.
Er ist natürlich immer,
diese hier.
Genau, er kann das spielen. Ich fand ihn auch als Bösewicht im Grand Budapest Hotel ziemlich gut. Also so, Wes Anderson wusste Adrian Brody immer ziemlich gut einzusetzen, hatte ich das Gefühl. So, ich glaube, Brody ist immer gut als so moralisch etwas ambige, auch leicht unsympathische Hauptfiguren, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie man eigentlich zu denen steht. Und da ist sicherlich auch ein Wes Anderson ein geeigneterer Regisseur als ein Robert Rodriguez, der dich jetzt als Hauptdarsteller für seinen neuen Predator-Film braucht. Wo es vielleicht eher darauf ankommt, dass man den Typen anguckt und sich denkt, jo, alles klar, du kannst mich verteidigen. Und weniger als, oh, wie komplex wird er sich wohl diesem Predator-Problem lösen? wird er sich in ihn reinfühlen können? Werden sie den Konflikt dialogisch lösen können?
Ja.
Auch nichts gegen Adrian Brody, der hat sich ja schon wahnsinnig auftrainiert für Predators. So, das erinnere ich damals noch, das ging ja auch durch die Presse, dass man zumindest auch sehr beeindruckt war, dass er zumindest vom Optischen so aussieht, als könnte er diesen Job machen.
Ach, eines meiner absoluten Hassthemen mittlerweile,
ja.
Muss ich sagen, diese körperliche Optimierung von Hollywood-Menschen, die sich dann in irgendwelche Hollywood-Franchises reinfinden müssen. Und dann heißt es immer so, ja, ich habe alles aufgegeben im letzten Jahr, um einfach nur den ganzen Tag irgendwelche Proteinscheiße zu fressen und mich von Personal Trainern da irgendwie 8 Stunden lang schleifen zu lassen, damit ich diese geile Physik kriege für meinen 3-minütigen Kurzauftritt im neuen Avengers-Film oder so. Und ja,
gut. 2009 war eine andere Zeit. 2009 war eine andere Zeit.
Ja, meinst du? Das war auch schon ein Jahr im Jahr 1 nach Marvel.
Zurück zum Brutalist. Im Brutalist hat niemand einen auftrainierten Hollywood-Körper.
Nein, ja, aber die sehen doch einigermaßen
gut aus. Aber die sehen alle
also, ich muss sagen, selbst Felicity Jones, die da im Rollstuhl dahin vegetiert und sie sitzt ja im Rollstuhl, wird tatsächlich auch eingeführt als Figur, die sagt so, ja, wie ist es dazu gekommen? Achtung, jetzt doch Spoiler für die zweite Hälfte, aber ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass Felicity Jones da mitwirkt und haben vielleicht auch schon mal ein Promobild gesehen, in dem sie im Rollstuhl sitzt. Also nur so viel, sie wird eingeführt mit einer Szene am Bahnsteig und sagt dann so, ihr Ehemann Laszlo Toss, gespielt von Adrian Brody, was ist passiert? Und sie sagt, ja, das war irgendwie der Hunger, der mich dahin gerafft hat. Mhm. Also quasi die Nachwirkungen der Hungersnot, die mich im Rollstuhl haben enden lassen. Und ich denke mir, ja, Felicity Jones ist eine schlanke Persönlichkeit. Sie ist jetzt auch nicht mehr 20, aber sie ist ja auch noch eine sehr, sehr attraktive, einigermaßen junge, jung gebliebene Frau. Sieht immer noch verdammt gut dafür aus, dass sie anscheinend gerade kurz dem Tod von der Klinge gesprungen ist.
Tut aber ja auch Herr Brody dafür, dass er gerade direkt aus Warte, er ist in Buchenwald und es wird am Ende einmal gesagt, in welchen Konzentrationslagern die beiden waren. Ich glaube, sie war in Dachau und er in Buchenwald oder andersrum.
Ja, ich glaube auch, ja.
Und damit geht der Film geht ja schon sehr, sehr spannend los. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen weiter rein. Das ist dann ja auch noch fast der spoilerfreie Teil. Weil ich diesen Anfang wirklich jetzt beides mal sehr bemerkenswert und auch sehr positiv überfordernd fand. Wir haben da eben zunächst, wir wissen noch nicht, dass es Sophia ist, die Nichte von den beiden, die eben in einem Raum sitzt. Das ist alles ein bisschen obskur, etwas merkwürdig und Stimmen reden auf Ungarisch auf sie ein und sagen irgendwas von wegen, ja, wir brauchen hier nur einen Namen und es muss ja nur ein Name sein und schneiden dann plötzlich eben über zu Adrian Brody, der in einem dunklen, beengten Raum liegt und man ist dann natürlich irgendwie sofort auch an so eine KZ-Ästhetik erinnert, um dann zu merken, nein, es ist gar nicht das Konzentrationslager, es ist das Schiff, das ihn und einen Kumpel in die USA gebracht hat. Hm. Dann, wir haben da so ein atonales Dröhnen auf der Tonspur, wir haben den ungarischen Dialog, der eben oft da drüber läuft, wir können es also auch nicht lesen, wir müssen auf die Untertitel gucken, während wir auf die Untertitel achten, können wir nicht richtig auf das Bild achten, was Brody gerade macht. Das fand ich schon richtig beeindruckend. Und dann schwillt eben dieses Titelthema das erste Mal an, wenn wir auch sehr symbolträchtig die Freiheitsstatue umgekippt sehen. Also das Ganze wirkt praktisch von unten gefilmt und die Kamera dreht sich erst wieder richtig, wie um uns zu zeigen, als würde uns hier das richtige Amerika-Bild erst gezeigt werden oder sowas. Also als würden wir hier ergründen, was denn diese Immigrationsgeschichte wirklich ausmacht. Und das war für mich so ein starker Anfang, dass vielleicht gar kein Film dem hätte standhalten können. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Also da wurde am Anfang so stark auf den Tisch gehauen, dass ich wirklich leise geworden bin und mir auch dachte, okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und ich war auch glücklich über das, was jetzt kam, aber es war halt nicht ganz das, was ich erwartet hatte, nicht ganz das, was der Film mir versprochen hatte. Weil ich hatte wirklich sowas gehofft, wie vielleicht auf so eine neue definitive Version der Immigrationsgeschichte. Ich glaube, das wird auf die nächsten Jahre auf jeden Fall Grand Theft Auto 4 bleiben. Denn die teilen sich tatsächlich, also Brutalist und Grand Theft Auto 4 teilen sich tatsächlich auch so ein paar Storybeats. Ich meine das auch komplett unironisch so, aber GTA 4, glaube ich, hatte sehr viel Spannendes zu sagen über diese Art von Geschichte. Und The Brutalist belässt es dann leider in so gemeinen Plätzen. Also der arbeitet schon sehr viel mit Bildern, mit Storybeats, die wir kennen und, glaube ich, erwartet auch vom Publikum, dass er die kennt. Also dass man sich irgendwie sehr schnell erinnert fühlt an, was weiß ich, sowas wie A Place in the Sun, diesen Montgomery Clift-Film, hat ja auch alles so eine sehr, ja, also spielt in den 50ern, natürlich hat es eine 50er-Jahre-Ästhetik, aber erinnert schon sehr an diese großen, wichtigen, sozialkritischen Hollywood-Epen. Ohne dann am Ende aber so richtig was zu sagen. Und das ist vielleicht das Problem dabei.
Ja, okay. Also mich erinnerte der Film maßgeblich an There Will Be Blood. Ja. Ich glaube auch, weil Paul Thomas Anderson zum damaligen Zeitpunkt ungefähr im gleichen Alter war, vielleicht noch ein bisschen jünger als Brady Corbet dieser Tage, als er diesen Film produzierte. Und das eben auch ein Film war, der inhaltlich vergleichbar ist, auch eben mit zwei männlichen Figuren, die in so einer Art, ja, Hass, Liebe vereint sind, Gegenspieler sind, aber dann doch eben auch kollaborieren müssen. Und es eben in beiden Fällen um etwas quasi darum geht, etwas Monumentales zu erreichen. Im Falle von eben The Brutalist ist das da die Errichtung einer Gedenkstätte quasi für die verstorbene Mutter von Guy Pearce, der hier Harrison Levin Buren spielt, der Mäzen ist von der Geldgeber, der Reiche von Laszlo Toth, dem ungarischen Architekten, den Adrian Brody spielt, von dem wir zu Beginn auch gar nicht wissen, dass er Architekt ist. Also in dem Sinne, der Film, ich habe dem Film so ein bisschen viel Didaktik und Erklärberitis vorgeworfen zu Beginn, oder naja, nicht vorgeworfen, aber man kann sie erkennen, wenn man will. Ich glaube, viele Menschen stört es nicht. Mich hat es ehrlich gesagt auch beim Sehen nicht so sehr gestört, eher nachdem ich dann aus dem Kino raus war und angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen. Aber es ist auch gar nicht weiter schlimm. In dem Fall zum Beispiel muss man einfach sagen, ist der Film sogar sehr, fordert er sogar dem Kinopublikum einiges ab, weil er einiges auch gar nicht so klar macht. Zum Beispiel, wie genau ist das Verhältnis eigentlich von Adrian Brody zu seiner Frau? Was genau ist da vorgefallen? Welchen Background hat er, dass er eben Architekt ist? Erfahren wir, glaube ich, erst so nach einer halben oder dreiviertel Stunde in der Szene, in der Guy Pearce und Adrian Brody zusammen bei einem Café sitzen und er dann eben Guy Pearce alte Zeitungsausschnitte auch und aus Architekturmagazin und Tageszeitung raushört und sagt, hier, sie ist doch der berühmte Typ aus Europa, der diese ganzen Gebäude errichtet hat. Was ich, kleiner Nitpick an der Stelle auch ganz interessant finde, dass man im Jahre 2024 beziehungsweise mittlerweile 25 immer noch so Zeitungsausschnitte präsentiert, in denen eben falsch geschriebenes Deutsch dasteht und ich meine, denke, ja, es gibt so viele Möglichkeiten und bestimmt auch mal irgendjemand am Set, der so ein Requisit mal überprüfen kann, ob da irgendwie eine korrekt geschriebene Fremdsprache drauf abgebildet ist, aber nee, da steht da tatsächlich sowas wie Laszlo Toth, Architekt Super oder so.
Ja, das steht Laszlo Toth, Architekt ohne Komma, das junge Talent.
Ah ja, genau.
Also es fehlt vor allem die Kommas, was ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, weil man ja anscheinend doch durchaus KI eingesetzt hat, um das Ungarische von Adrian Brody besser klingen zu lassen.
Das wüsste ich aber dann auch noch mal gerne von einem Menschen, der ungarischen Sprache mächtig ist, verifiziert, ob das dann eben auch am Ende so gut klingt, weil man ja gesagt hat, was ich vollkommen legitim finde, man setzt eben generative KI ein, um quasi so einfach die Sprache, die Aussprache von Adrian Brody des Ungarischen zu verbessern, finde ich vollkommen legitim. Aber mich würde dann mal interessieren, hat es denn funktioniert? Funktioniert das für einen echten ungarischen Muttersprachler? Weil das habe ich nicht erfahren.
Nee, dafür habe ich aber auch
jetzt da zu wenig, und sagen, klingt immer noch merkwürdig.
Dafür habe ich auch zu wenig ungarische Muttersprachler leider in meinem Freundeskreis. Ja. Aber du hast schon recht, was du gerade so über das, wie uns Informationen vermittelt werden in diesem Film. Das ist schon für die erste Hälfte ein ziemlich gutes Drehbuch. Und das, finde ich, trägt einen auch richtig gut durch, wie wir hier Informationen erfahren, wie so nach und nach neue Konflikte aufgemacht werden. Weil so gerade dieser erste Teil, das ist ein relativ guter Dreiakter, so, wo alle halbe Stunde irgendwie mal die Karten neu gemischt werden, irgendwie neuer Einsatz auf den Tisch kommt. Und was ich, glaube ich, was ich richtig spannend fand, was ich jetzt auch beim zweiten Mal wieder richtig spannend fand, ist eben dieses Verhältnis Laszlo Toth zu Guy Pearce, also Harrison Lee van Buren, den Kapitalismus-Teufel, mit dem er eine Art Teufelspakt eingeht. Und diese Art, auch wie van Buren redet und wie man dem Sachen erklären muss. Also es ist dann eben sein etwas missratener Sohn Harry, kommt eben in das Möbelgeschäft, in dem Laszlo arbeitet, das ist das Möbelgeschäft seines Cousins, und möchte seinem Vater, also Guy Pearce, möchte eine neue Bibliothek bauen als kleine Überraschung, weil der gerade für eine Woche unterwegs ist. Und Laszlo Toth eben als großer Architekt des Brutalismus und eben Abgänger des Dessauer Bauhauses baut ihm da so eine Art, ja, brutalistisches Meisterwerk hin. Ist es vielleicht nicht ganz das, was man sich erwartet hat als reicher Gönner hier gerade. Und Guy Pearce ist rechtschaffend empört darüber, jagt die beiden zum Teufel, dann gibt es wieder einen kleinen Zeitsprung, bis Guy Pearce eben die Adrian Brody-Figur wiederfindet und sowas sagt wie, ach Mensch, Herr Toth, Sie hätten mir doch sagen müssen, was sie mir da gebaut haben. Also das wusste ich ja gar nicht. Und ich musste da sehr viel um eben Diskurse über so superreiche Kunst, Madsen denken, die wir jetzt gerade auch irgendwie führen. Also so welchen Stellenwert Kunst und Sachen, die bleiben für diese Art von Leute dann tatsächlich nämlich hat. Nämlich, dass es hier nicht darum geht, wirklich Kunst zu fördern, sondern vor allem darum, eben seinen Namen zu verewigen. Und immer wenn es darum ging, fand ich den Film richtig stark. Also immer wenn es darum ging, wie Kapital über Kunst denkt und auch was für Kapital man überhaupt braucht, um Kunst zu schaffen. Da, finde ich, hatte der Film immer sehr gute Punkte. Da war ich immer sehr dabei. Das Melodrama hat mich dann irgendwann etwas verloren. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Absolut genauso. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich möchte unbedingt noch mal ganz kurz für eine Sekunde, eine halbe Stunde zurückgreifen. Ich habe anmoderiert mit, ich werde dieses Gespräch hassen, aber nicht, weil ich The Brutalist hasse oder weil ich es nicht genieße, mit dir zu reden, ganz im Gegenteil, sondern einfach, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Dieses Filmgespräch ist so kurzfristig zustande gekommen. Ich versuche normalerweise mir doch immer mal so ein paar Notizen zu machen, um mich ein bisschen vorzubilden zu den Filmen, über die ich spreche, aber im Falle von The Brutalist ist es wirklich so aus dem Kino gefallen und jetzt mit dir hinterm Mikrofon. Insofern kann es eben sein, wenn das hier ein bisschen, dass das hier ein bisschen rougher klingt als sonst, weil ich in auf meine Gedanken sortieren muss. Aber viel wichtiger, um auf das zurückzukommen, was du gerade sagtest, ja, geht mir absolut genauso. Ich fand tatsächlich so die größeren erzählerischen Ambitionen, dass innerfamiliäre und außerfamiliäre auch Melodrama weniger gelungen als diese kleinen, mehr oder weniger kleinen, pointierten Momente, Beobachtungen darüber, wie überhaupt sich so Dynamiken gestalten, eben zwischen Menschen, die Kunst schaffen und Menschen, die Kunst finanzieren. Absolut. Also auch da könnte man, glaube ich, wenn man da kritisch draufblicken würde, sagen, das ist alles etwas zu on the nose, zu offensichtlich, zu sehr Hallo Captain Obvious. Aber warum nicht, ehrlich gesagt? Weil es funktioniert so gut und ich glaube auch, es hat eine Wahrhaftigkeit in sich, die ich eben so, also ich zumindest spüre die absolut und ich habe die auch schon so oft erlebt. Menschen, die einfach keine Ahnung haben von dem, was sie da gerade beobachten und beachten und vielleicht auch respektieren oder gar finanzieren, die sich dann anmaßen, beurteilen zu können, ob das ihren persönlichen Qualitätsstandard erfüllt. Und das tut eben Harrison Lee van Buren, den hier Guy Pearce spielt, ständig. Er ist super, super anmaßend und super unangenehm und Adrian Brody besitzt eben als Laszlo Toth die die Zurückhaltung und die Höflichkeit und die Eleganz, das alles zu ertragen. Zum Beispiel dieses repetitive und nimmermüde Beton von Guy Pearce, wie unglaublich intellektuell stimulierend er die Unterhaltung findet mit Laszlo Toth. Also immer und immer wieder sagt er das auch. Natürlich vor allen Dingen als Selbstbestätigung dafür, dass er eben kein Ignorant ist.
Ja, also genau, dass er gebildet ist. Ne? Dass er ist halt kein reiner Kapitalist, sondern er ist so ein kultureller Typ auch so. Also ihm geht's nicht nur ums Geld machen.
Das gehört ja auch dazu. Ab einem gewissen Wohlstand muss man natürlich auch kulturell beflissen sein und Ahnung von etwas haben, weil es komplett unmöglich ist, dass man eben zu sehr viel Reichtum gekommen ist und eigentlich im Grunde dabei relativ unkultiviert. Deswegen muss er sich ständig auch quasi so als Selbstbestätigung immer zurauen, sagt er zwar Adrian Brody gegenüber, aber eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich zu sich. Ja, das ist unglaublich gehaltvoll, was ich hier gerade von mir gebe.
Und ich dachte mir beim ersten Mal gucken auch, du hast Adrian Brody gerade höflich und zurückhaltend genannt. Ich dachte mir an manchen Punkten aber auch, boah, du weißt aber auch fast ein bisschen zu gut, wie du mit diesen Leuten reden musst. Also so was passiert da noch? Weil ja schon irgendwie, als ich noch nicht wusste, auf was es hinausläuft, auch in mir die Frage stellte.
Er redet
zu
Beginn ja fast gar nicht.
Ich meine, er sagt
gar nichts.
Er redet zu Beginn fast gar nicht, aber dann irgendwann ja doch mehr, so bei diesem ersten Kaffee mit Van Boden zusammen. Und auch die Art, wie er seine Sachen präsentiert, also welches Material benutzt werden muss, wann er mal aufbrausend werden muss, wann nicht. Und ich dachte mir beim ersten Mal gucken eben, oh, du weißt aber fast schon auch zu gut, was diese Leute hören wollen. Also so, ich habe mich eben bei der ersten Sichtung gefragt, wie moralisch integer Adrian, also diese Laszlo Toth-Figur eigentlich ist. Ob da nicht auch irgendwas Dunkles noch unter ihm schlummert. Da will der Film dann nicht ganz hin, weil du hattest ja There Will Be Blood auch schon referenziert. Und der hat mich eben gefragt, ob das so eine Art There Will Be Blood-Psychogramm jetzt wirkt. Also wo wir am Ende zwei einfach sehr einsame Männer vor uns sehen, die vielleicht nominell das erreicht haben, was sie wollten, aber dafür eben alles aufgeben mussten, was einen so Menschen macht. Darauf will The Brutalist, Achtung, Spoiler, nicht ganz hinaus. Der möchte dann.
Ja.
Und ich glaube, ich hätte lieber diesen ersten Film gesehen. Aber wir wollen ja nicht über Filme reden, die es nicht gibt. Herr Corbett entscheidet sich halt in der zweiten Hälfte des Filmes etwas anderes zu werden, als das, was er angepriesen hat in der ersten Hälfte. Und mich hat dieses Teufelspakt mit dem Kapital, diese Immigrationsgeschichte, mich hat das etwas mehr interessiert als die Heroinsucht von Laszlo Toth und seine Beziehung zu seiner Frau.
Ach so, ja, stimmt, die gibt's ja auch noch, ja. Also ich finde tatsächlich fast jeder Moment zwischen Adrian Brody und Guy Pearce ist tatsächlich für mich Gold wert. Die ganze Dynamik zwischen denen hat mir am meisten Spaß gemacht, genau wie dir ging es mir eben auch so, dass ich dachte, ich hätte mir da tatsächlich noch so ein bisschen mehr eine Begegnung auch auf Augenhöhe gewünscht ab einem gewissen Punkt. Aber es ist ja wirklich so, dass Adrian Brody bis auf diesen Moment, in dem sie diesen Marmorsteinbruch da besuchen, in Italien ist das, glaube ich, ich niemals wirklich das Gefühl habe, Brodys Figur habe die Überhand, sondern er steht immer unter der Fuchtel von Guy Pearce.
Ja.
Gleichzeitig ist aber eben Guy Pearce auch eine Figur, die eben sehr, sehr negativ gefärbt eingeführt wird, die sich ja dann auch gleich, die ja dann gleich auch rumherrscht und Adrian Brody und seinen Bruder anschreit und dann auch rassistische Diskriminierung von sich gibt, was jetzt wahrscheinlich auch damals nicht wahnsinnig unüblich war, von Seiten der, sag ich mal, Elite gegenüber dem arbeitenden Volk, vor allem wenn sie eben eine andere Identität haben als die eigene.
Ich meine, er benutzt schon die in Anführungszeichen nette Fassung des Wortes.
Ich wollte gerade sagen, gäbe es immer noch eine schlimmere Version dessen, was wir da sehen, aber er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr negativ gezeichnete Figur und er hebt sich so ein bisschen aus dieser Negativität heraus bis zu einem Punkt, an dem ich dachte, ja klar, er ist phony, er ist eben alles, was er sagt, ist aufgesetzt und es ist alles so verlogen, aber eben vor allem, glaube ich, auch sich selber gegenüber und kommt nicht so richtig aus sich raus, aus dieser vielleicht auch starren Kruste, dieser Uniformität, der Klasse, in der er gefangen ist. Auch das wieder eine ganz interessante Klassismusdiskussion, die sich in diesem Film verbirgt. Und ich meine, dass eben auch Kapital vielleicht auch in seiner Welt sehr beengend und einengend sein kann. Also das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Und Adrian Brodys Figur wird zunehmend unsympathisch, in demselben Maß wie Guy Pearces Figur so, ich möchte nicht sagen sympathisch wird, aber sympathischer. Und dann fand ich es eben ganz interessant, dass der Film relativ spät, wenn dann eben die Ehefrau von Laszlo Toth reingrätscht, also Felicity Jones als Elzebeth oder Erzsebet, eher wieder zu so einem Ekel mutiert.
Ja.
Fand ich schon, also mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, dass der Film da auch einfach meine Erwartungshaltung so ein bisschen nicht untergräbt, aber vielleicht unterwandert. Und ich eben nicht genau das kriege, was ich da glaube, sehen zu werden, zu Beginn, so wie die Figuren eben eingeführt werden. Nämlich da ist hier der geknechtete Künstler und da ist hier der böse Kapitalhai, der ihm das Leben zur Hölle macht. Sondern dass sie irgendwann fast an den Punkt kommen, an dem ich sage, okay, jetzt sind sie fast gleich auf, nur um dann wieder auseinanderzutreffen.
Genau, und dann sind sie es doch nicht mehr, ja. Vielleicht müssen wir so langsam wirklich mal auf diese zweite Hälfte zu sprechen kommen, um die wir hier immer so rumkreisen.
Ja, Ich wollte noch eine Sache kurzwegs name droppen, weil wir jetzt bereits so ein paar filmische auch Referenzpunkte genannt haben. Ich finde, der Beginn mit der Freiheitsstatue, der Ankunft bei der Freiheitsstatue ist natürlich, erinnert natürlich auch stark, einfach weil auch die Ästhetik des Films sehr daran erinnert an den zweiten Part.
Genau, da muss ich auch dran denken. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich meinte. Ich glaube, der Film erwartet auch, dass man diese Referenz zieht. Und dass man dann, glaube ich, schon in so ein wohliges, okay, so ein Film wird das jetzt, Gefühl gepackt wird. Also ja, sicherlich auch ein bisschen postmoderner Film an dieser Stelle, ein bisschen pastischig alles. Aber mir hat das gefällt einem ja immer dann, wenn es Sachen referenziert, die man selber auch mag.
Ich wollte gerade sagen, ja, natürlich, ja. Also ich muss sagen, ein Film, der beginnt mit dem Gefühl, ach cool, das ist ja so ähnlich wie eben im zweiten Paten. Robert De Niro kommt in die USA und sieht zum ersten Mal die Freiheitsstatue. Das ist natürlich irgendwie nicht der falscheste Anfang, um mich gleich zu kriegen.
Ja, ja, das ging mir nämlich ähnlich. Genau, und so, wir sind jetzt 100 Minuten into the film. Wir haben einen relativ prägnanten Abschlussmoment und plötzlich steht da Intermission. Und ich weiß, wir gingen beim ersten Mal aus dem Kino und waren alle so ein bisschen auch so, wow, okay, was passiert jetzt? Ja, und was passiert dann? Elizabeth kommt nach Amerika zusammen
mit... Also, jetzt kommt der Spoiler-Teil.
Oder? Genau. Ja, genau. Also jetzt kommt der Spoiler-Teil. Vielleicht vor dem Spoiler-Teil noch einmal. Ich würde The Brutalist auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein Film, den man sich sehr gut angucken kann. Und ich glaube, das ist... Für die 3,5 Stunden oder die 3,15, die er dann netto geht, ein sehr unterhaltsamer Film, trotz der Kritikpunkte, die ich in der zweiten Hälfte habe. Das scheint grundsätzlich irgendwie so ein Brady Corbett-Ding zu sein, dass das immer sehr starke erste Hälften und etwas strauchelnde zweite Hälften sind. Vielleicht ist er jemand, der besser in Exposition ist, als im Sack zu machen. Aber wenn
Brady Corbet ausgesprochen,
habe ich das
gelesen oder gehört.
Aber wenn ihr die Zeit findet, sollte man diesen Film auf jeden Fall im Kino erleben. Das sind beeindruckende Bilder, das ist ein wuchtiger Score, tolle schauspielerische Leistungen und ist vielleicht auch mal ein Film, wo man, ich will nicht sagen, mit der ganzen Familie mal wieder rein kann, aber wenn ihr so, ich glaube, das wäre ein Film für meine Eltern zum Beispiel noch. So, ich glaube, die hätten da sehr Lust drauf. So.
Ich könnte ja
so einen richtigen Film gucken.
Ja, ich kann mit immer großer Emphase da ja sagen, weil ich bin ja im Alter deiner Eltern, deswegen ja, klar.
Und wie ich am Anfang schon meinte, ist es auch irgendwie cool, bei sowas mitzumachen. Und hey, so ein Film und also sowas Ambitioniertes unterstützt man doch erstmal gerne. Ich fand es nämlich grundsätzlich auch einen sympathischeren Film als zum Beispiel Babylon oder sowas in der Richtung.
Stimmt, da könnte man auch noch ein paar ästhetische wie innerliche Brückenschläge machen. So, egal, ja. Machen wir aber nicht.
Das kommt dann in 2 Jahren oder so. wenn die ersten großen Think Pieces zu diesem Film raufkommen werden. Also sagen wir so, die zweite Hälfte geht los, das zweite Kapitel umfasst, glaube ich, auch wieder ungefähr 5-6 Jahre, wie eben auch der erste Teil. Elizabeth kommt nach Amerika zusammen mit Sophia, der Nichte von den beiden. Davon haben wir so ominöserweise immer schon mal in Briefen gehört. Und jetzt geht es einmal darum, dieses Gemeindezentrum zu bauen, was unter anderem eine Kirche, ein Schwimmbad und eine Turnhalle umfassen wird. Und die Kirche ist dann auch noch sehr, es muss eine christliche Kirche sein, damit eben die Ortsgemeinde noch Geld dazu gibt. Laszlo hat sich da auch was sehr, sehr Raffiniertes ausgedacht, nämlich wie das Kreuz steht, wenn die Sonne einen gewissen Winkel einfällt. Aber das Projekt verschlingt immer mehr Geld, wie man das eben so kennt. Dann gibt es einen tragischen Unfall, das Ganze wird erstmal auf Eis gelegt. Und Jahre später beginnt man eben wieder an dem Bau. Dann kommen so Diskussionen auch ein bisschen über Zionismus rein, die so im Hintergrund durchwabern, denn unsere Figuren sind natürlich auch alle jüdisch, das ist auch ein wichtiger Teil des Films auf jeden Fall, es geht auch sehr viel um Jewish Identity und eben die Frage nach einer jüdischen Heimat. Es geht auch so ein bisschen über Kunst nach dem Holocaust und über, ob man überhaupt noch Kunst machen kann nach dem Holocaust. Warum es aber in der ersten Hälfte alles für mich funktioniert hat, war, weil es vor allem ein Film über eine Figur war. Das vor allem ein Film über Laszlo Todd, der sich da durch diese Amerika-Jahre durchwuselt, der irgendwie versucht, einen Fuß zu finden, Fuß zu fassen und versucht, seine Frau auch mit rüberzunehmen. Und im zweiten Teil wirkt es dann so, als ob Corbet so mir Stichworte zuruft, wie ich das gerade eben auch gemacht habe, und einfach sagt, es geht übrigens hier rum und es geht darum. Und es war weniger eine Charaktererzählung als eben eine Themenerzählung. Und das fand ich dann einfach etwas schade. Denn ich glaube, was einen so befriedigt an eben Filmen wie dem Paten, dem zweiten Paten oder auch Es war in Amerika oder Spiel mit das Lied von Tod, ist, dass das, ja, das sind vor allem halt Charaktererzählungen. Also der Pate ist kein Film über Amerika, sondern es ist halt ein Film über Michael Corleone, der sich dadurch wandelt. Und The Brutalist war mir dann irgendwann zu sehr ein Themenfilm als ein Figurenfilm.
Ja, ich denke auch, er entgleitet Corbet und seiner Co-Autorin Mona Fastwold da ein bisschen in der zweiten Hälfte. Ich finde ihn jetzt mitnichten schlecht, aber mich haben tatsächlich die Zeitsprünge, die ja auch zunehmend größer werden, je weiter der Film voranschreitet, dann auch stärker und stärker gestört. Insofern, dass ich das Gefühl habe, okay, der Film verliert dann aber auch wirklich eindeutig das Interesse an, also muss man nicht unbedingt an seinen beiden Hauptfiguren, also an Guy Pearce und Adrian Brody und vielleicht in geringerem Maße an Ershepesh, an Felicity Jones Figur, aber doch eigentlich an fast allen anderen, leider. Weil die sind zwar immer noch da, aber werden eben hauptsächlich als Mittel zum Zweck eingesetzt, um irgendeinen Punkt zu machen, der aber, wenn er gemacht ist, komplett einfach vergessen wird oder fallen gelassen wird. So von wegen, jetzt haben wir das auch mal erwähnt, wie toxisch und gefährlich und auch ungleich diese ganzen Dynamiken da sind. Buttert eben Figuren runter, nur um dann zu sagen, okay, in dem Moment, wo wir eben diesen Punkt gemacht haben, werden sie komplett vergessen. Am schlimmsten zeigt es sich für mich eigentlich ab in der Figur hier von Sophia, die eben eine, das kommen wir mutmaßen, aber ich glaube, macht der Film relativ eindeutig, eine Vergewaltigung aushalten muss durch den Sohn von Van Buren, also den Kunstmäzen, den Gönner, nur um dann danach vom Film komplett fallen gelassen zu werden. Ja. Also sie hat noch eine Szene, in der sie auftaucht, in der sie am Esstisch sitzt mit Adrian Brody, Felicity Jones und an der Seite eben ihres Verlobten oder Mannes, ist schwanger, sichtlich schwanger. Und danach ist sie dem Film eigentlich keine weitere Erwähnung.
Naja, sie liefert ja am Ende dem Film seine Bedeutung, sagen wir so. Oder ja. Sie kommt dann am Ende, es gibt eben noch einen Epilog, der dann irgendwie in den 80er Jahren spielt. Und ich habe jetzt mehrfach den Take von Leuten gelesen oder irgendwie Argumentationen gesehen, dass das ja eigentlich auch ihr Film wäre. Also, dass wir den ganzen Film aus ihrer Sicht sehen oder eben aus dem Blickwinkel, wie sie sich eben ihren Onkel vorgestellt hat da in Amerika. Und ich habe da jetzt versucht, beim zweiten Mal drauf zu achten und habe es nicht ganz so gesehen. Also was natürlich auffällt, ist, dass die Darstellerin von Sophia am Ende eben auch in die Kamera schaut, als die vierte Wand bricht und uns dann etwas ominös sagt, denn wie mein Onkel schon immer gesagt hat, das Ziel ist wichtig und nicht der Weg dahin. Und dann gibt es eben nochmal einen Rückschnitt auf sie, wie sie eben als junges Mädchen in diesem Zimmer da sitzt und irgendwas unterschreiben soll und irgendwie einen Namen hinschreiben soll. Und das war jedes Mal ein Ende, was mich auch mit so ein paar Fragezeichen halt hinterlassen hat, wo ich dich jetzt auch gerne aber fragen würde, wie du das gelesen hast, weil ich wusste, ich saß neben dem lieben Kollegen Schröck, der mich dann auch anguckt und meinte, okay, also ist sie gar nicht die Nichte von Toth? Also so hat sie sich das jetzt nur ausgedacht, um eben damals aus diesem Zimmer rauszukommen. Ich weiß es nicht, das war auf jeden Fall nicht das, wie ich das Ende gelesen habe. Ich glaube, es zeigt uns halt so ein bisschen, dass das Kunst vor allem da ist, denn sie hat ja auch eine sehr große Interpretation darüber, was dann dieses Gemeindezentrum eigentlich bedeuten sollte und was die ganze Arbeit von Toth bedeuten sollte und es plötzlich sehr politisch auflädt in einem, über einen Künstler, den wir vorher nicht als politischen Künstler kennengelernt haben, sag ich mal so. Und für mich ging es eher wieder auch um so eine Frage nach dem Tod des Autors und sowas, dass du als Künstler eben gar nicht mehr so viel machen kannst, wenn das Werk erstmal in der Welt ist, weil dann eben andere Leute die Deutungshoheit darüber haben. Ja, und ich fand das auch sehr berührend. Ich fand das auch sehr berührend, was sie da erzählt hat, eben über dieses Gemeindezentrum und wie man da eben Tots Buchenwaldaufenthalt noch drin wiederfinden würde. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Aussage jetzt auch so spannend fand.
Aber dann stell mir doch keine Fragen, die du selber dann auch sehr, sehr eloquent und mit einem sehr, sehr guten Take auch beantwortest, ehrlich gesagt. Weil genauso habe ich das auch wahrgenommen. Und ich wollte jetzt auch mitnichten sagen, dass Sophia, ich glaube, ich habe mich da auch schlecht einfach ausgedrückt, keine Rolle mehr spielt. Natürlich ist sie weiterhin im Film präsent und natürlich darf sie auch weiterhin sprechen. Aber sie ist eigentlich nur noch da, um zu verbalisieren, was wir als Publikum zu denken haben und quasi als Sprachrohr für das künstlerische Erbe ihres Onkels zu dienen. Von ihrem Innenleben selber kriegen wir nichts mehr mit und wir kriegen vorher schon verdammt wenig mit, weil sie sagt ja kaum was. Sie sitzt ja immer nur dabei und wir wissen, sie ist einigermaßen gebildet und sie kann reden und sie ist irgendwie im Spektrum oder so und wie auch immer. Also sie hat theoretisch die Möglichkeit, sich zu äußern, tut's aber lange Zeit gar nicht. Und deswegen fand ich es eben so schade, dass ihre Figur im Grunde das bisschen, was wir vom mitkriegen, von ihrem Innenleben, was wahrscheinlich auch einfach gequält ist. Denn ich meine, sie kommt ja mit derselben traumatisierenden Migrationsgeschichte auch dort an in den USA wie ihre Tante, die vielleicht auch gar nicht ihre Tante ist. Wir werden es wahrscheinlich nie wirklich erfahren. Der Film formuliert nie wirklich für mich in nachvollziehbarer Weise, was in ihr vorgeht. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, also spätestens da, wenn sie da am Ufer sitzen, dann kommt eben Harry Lee, der Sohn von Guy Pearce, also gespielt von Joe Alwyn, da an und vergeht sich an ihr, habe ich das Gefühl, okay, jetzt, so schlimm die Szene auch ist, aber das Gefühl, der Figur ein bisschen näher zu kommen und tatsächlich auch vielleicht von ihr zu hören, wie sie sich fühlt in dieser Situation. Aber danach sagt der Film eigentlich, nö, jetzt ist er eigentlich nur dafür da, um zu formulieren, was wir zu denken haben über das künstlerische Werk ihres Onkels, über das künstlerische Schaffen ihres Onkels. Und das fand ich eben tatsächlich bedauerlich. Ja. Insofern fällt sie für mich gefühlt so, für mich so ein bisschen als Figur daraus und dann ist eigentlich nur noch eine Erzählstimme, die sagt so, und dann ging Laszlo Toth nach so und so und schaffte viele weitere Kunstwerke, die die Menschheit erfreuten und lebte glücklich bis an sein Lebensende, umgeben von seinen Liebsten.
Es gibt ja noch einen anderen sexuellen Übergriff, der in diesem Film geschildert wird. Guy Pearce, also Harrison Lee van Buren vergewaltigt Laszlo Toth auch an einer Stelle, wenn sie in Italien sind und sich den Marmor anschauen für das Gemeindezentrum.
Uff, ja.
Das hat natürlich auch was sehr Symbolisches irgendwie. Das auch da könnte man sagen, da haut uns Corby auf einer visuellen Ebene auch noch mal rein, was wir über diese Beziehung der beiden denken sollen. Und es gibt dann ja da auch den Endmoment, wo eben Felicity Jones, die jetzt wieder laufen kann, auch eigentlich ein sehr schöner Moment, zurück zu Van Buren kommt nach Jahren und ihn eben konfrontiert mit dieser Vergewaltigung. Und ich mochte den Moment, dass der Film fast so diesen utopischen Gedanken aufmacht, also den im Jahre 2025 utopischen Gedanken, dass Täter tatsächlich bestraft werden oder dass Täter tatsächlich irgendwie so eine Art Konsequenzen zu fürchten haben für ihr Handeln. Das ist natürlich gerade mit dem Blick darauf, wer gerade bei uns im Weißen Haus sitzt, etwas Tröstliches, etwas Optimistisches. Ich weiß nicht ganz, ob der Film auf diese Ebene gehoben werden möchte, aber ich musste eben doch häufiger mal daran denken, darauf auch, weil die neue Tagline des Films jetzt auch ist, we tolerate you, dass es Corbet, glaube ich, irgendwie, das ist ein Satz, der einmal von eben Harry von Boden gesagt wird zu Laszlo Toth. Weil es geht ja, glaube ich, schon viel darum zu sagen, wer eben dieses Land Amerika aufgebaut hat oder wer es eben zu dem gemacht hat, was es ist, nämlich Immigranten. Ich meine, die USA sind ein reines Immigrationsland. Und das ist natürlich politisch auch irgendwie ein cooler Punkt und auch ein starker Punkt, gerade jetzt in diesem Jahr zu machen. Ich weiß nur nicht, ob ich diese Vergewaltigung so explizit gebraucht hätte, weil was heißt so explizit ist, es wirkt etwas soapig einfach dann ab dieser Stelle, wenn das richtige Wort dafür ist.
Sie kommt ein bisschen überraschend, was sie nach meinem Dafürhalten nicht sollte, nachdem wir so viel Zeit mit den Figuren verbracht haben. Also wir sehen ja nur Ausschnitte aus derer beider Leben, weil der Film macht eben große Zeitsprünge, in denen wir auch über Jahre gar nicht mitbekommen, was die Figuren machen. Glücklicherweise ist es aber eben so wie auch in vielen US-Serien, dass sich anscheinend in der Zeit, in der wir die Figuren nicht sehen, für die Figuren gar nichts ändert, weil genau, der beste Buddy von Andrew Brody ist zu Beginn zum Zeitpunkt seiner Ankunft in den USA nach 5 Jahren immer noch der gleiche. Also wenn wir ihn dann nach 3 oder 5 Jahren wiedersehen, hat sich im Grunde an seinem Leben kaum was geändert, also an seinen Lebensumständen schon, aber nicht an den Figuren, die ihn umgeben. Das ist immer derselbe kleine Personen-, Freundes- und Familienkreis. Der Film ist jetzt nicht eben subtil in dem, was er uns da vermitteln will, was so die Botschaften sind, die hinter den Gesprächen, die Figuren miteinander führen, liegen, in der Art und Weise, wie sie umgehen, wie wir das zu deuten haben. Also der Film lässt mir da zumindest war mein Eindruck nicht so wahnsinnig viel interpretativen Spielraum. Was zum Beispiel auch das Verhältnis hier von Harrison Lees, Levin Burrons Sohn zu seiner, ist es seine Schwester?
Ja.
Ja, dieses Schwester. Quasi incestuöse Liebesverhältnis und so betrifft, der sexuelle Übergriff gegenüber Sophia, gespielt von Raffi Cassidy. Also da ist der Film, der Film ist da immer schon sehr, sehr eindeutig, auch in diesen sehr pointierten, aber auch sehr, muss man sagen, offensichtlichen Gesprächen zwischen Adrian Brody und Guy Pearce, mit dem ich finde das alles sehr, sehr intellektuell stimulierend, was wir da hier miteinander zu reden haben. Also, und ist dann aber gleichzeitig, bringt er das, die Möglichkeit, dass da irgendwie auch so ein sexuelles Verlangen in Harrison Lee Van Buren schlummert gegenüber Laszlo Toth oder irgendwie die Möglichkeit, dass er seine Homosexualität kaschiert, nie so wirklich auf den Teppich. Also da hätte ich mir zumindest hier und da schon mal so ein, zwei Indikatoren gewünscht dafür, dass es da was gibt.
Ich weiß aber, was du meinst. Es wird eigentlich im Drehbuch nicht genug angedeutet, dass sich diese Vergewaltigung in Anführungszeichen logisch aus dem Plot ergeben würde. Ich glaube, sie funktioniert.
Es wirkt wenig organisch. Ich glaube schon, dass er tatsächlich eine psychologische Macht besitzt gegenüber und natürlich auch eine wirtschaftliche gegenüber Adrian Brodys Figur, aber dass er eben strahlt für mich zu keinem Zeitpunkt eine körperliche Aggressivität oder sexuelle Aggressivität aus und dass die dann plötzlich dann so reingrätscht, so kurz vor knapp vor Schluss, irgendwie 20 Minuten vor Ende oder 30 Minuten vor Ende, ist so ein, okay, ich meine, klar kann man das alles machen, das ist halt irgendwie auch die Entscheidung des Autorinnen-Duos, das eben dann auch zu tun, aber ich fand es einfach ein bisschen unbefriedigend.
Genau, es wirkt halt, was ich auch schon so meinte, wirklich eher fast wie schon so eine Art wirklich nochmal Symbolhaftigkeit, also wirklich
Und als bräuchte man irgendwie nochmal so eine dramaturgische Spitze, einfach so ein Gewicht, was in den Film reingrätscht und sagt, so jetzt wird's richtig, richtig düster, nochmal kurz vor Schluss.
Ja, und der Film hat ja so zwei Szenen kurz vor Schluss und er hat dann auch noch einmal so die erneute Heroinabhängigkeit von Laszlo Toth, der dann auch noch seine Frau eben an die Spritze bringt. Dann haben wir die Szene, wo sie auf der Toilette überdosiert. Und das waren wirklich die Momente, wo der Film mich fast verloren hätte. Also wo ich mir eben auch so dachte, das ist jetzt wirklich Soap? Also das ist wirklich auch irgendwie, das ist auch so respektlos den Figuren gegenüber. Also das ist ja wirklich jetzt irgendwie doch so ein reines Ausstellen von Leid und Erbärmlichkeit. Also gerade so irgendwie dieses Felicity Jones da mit Spucke vorm Mund auf der Toilette sitzen zu lassen, zusammengesunken. Das empfand ich wirklich als unangenehm. Ich fand dann gut, dass sie eben doch diesen sehr starken Moment eben erstmal des Gehens und auch der Konfrontation nochmal bekommt. Aber ja, da sind Herrn Courbet wohl einfach ein bisschen die Pferde durchgegangen. Oder er dachte sich, wie du gerade eben auch schon meintest, boah, nee, wir brauchen auch schon mal so zwei, drei krasse Szenen, über die Leute dann auch reden.
Es bringt ja die Story einfach an einen Punkt, an dem sie eskaliert. Und ich fragte mich eben, inwieweit das wirklich so durchdacht ist. Und vielleicht auch jetzt auch in mittel- und langfristig, je mehr ich mir Gedanken über den Film mache, was ich bisher leider nicht tun konnte, ehrlich gesagt, für mich irgendwie Gewinn bringt ist oder ob es einfach tatsächlich auch so aus dem Akt der Verzweiflung geboren ist, dass sich Brady Courbet und seine Co-Autorin Mona Wastfolter einfach beim Schreiben in Ecke manövriert haben, an der sie nicht mehr, in Ecke, aus der sie sich nicht mehr rausschreiben konnten und haben gedacht, okay, jetzt müssen wir da einfach irgendwie als Szenario schaffen, das uns anders gibt, um zu sagen, okay, finaler Zeitsprung ab ins Jahr 1980 und jetzt schließen wir das Ganze irgendwie, machen wir das einigermaßen rund mit so einem, ich glaube, sie nennen es ja sogar Epilog. Es gibt, glaube ich, sogar eine entsprechende Texttafel. Also der Film fühlt sich weitgehend organisch an bis daher. Ich konnte die Dramaturgie des Gezeigten nachvollziehen, auch wenn es eben ein paar Zeitsprünge gab, bei denen ich schon so ein bisschen die Nase gerümpft habe. Zum Beispiel, es gibt ja noch so ungefähr nach zwei Drittel der Spielzeit einen Film, in dem sich die beiden eben Brody und Pierce überwerfen und dann eben voneinander verabschieden und dann eben 5 Jahre später und im Grunde, hat sich für beide nichts verändert und 10 Minuten später sitzen wieder im Steinbruch und verstehen sich doch wieder ganz gut oder vordergründig gut, aber natürlich nicht wirklich gut. Also, weil Adrian Brody natürlich immer noch in der wirtschaftlichen Abhängigkeit ist von Guy Pierce und auch da wahrscheinlich teils emotionalen, wie auch immer. Aber das wirkte für mich wirklich nach so einem Hauruck-Moment da gegen Ende. So, ich dachte, das ist das Ding? Darauf wollt ihr hinaus? Also, ich weiß es nicht. Vielleicht war meine Enttäuschung auch so groß, weil ich hab das Gefühl gehabt, der erste große dramaturgische Break, die erste große Eskalation, die erste große Emporhebung des Films, also wirklich Höhepunkt vor dieser Intermission, als er dieses Modell präsentiert, die war so gut. Und alles, was wir bis dato gesehen hatten, in diesen 90 Minuten, als er eben dieser kirchlichen Kongregation, die eben auch Geldgeber sind für dieses Bauprojekt, da sein kleines, großes Modell vorstellt. Und wir sehen eben gar nicht, was dieses Modell da macht. Also wie dieses Kreuz da durch den einfallenden Sonnenschein da abgebildet wird. Aber könnt ihr es ausmalen? Der ist so gut gesetzt, dieser Punkt. der hat mich wirklich mit großer, großer Freude erfüllt. Die Intermission begann, ja. Ich dachte, wow, war das cool. Das war einfach eine emotionale Spitze für mich,
der Film nicht
mehr schafft zu replizieren ein zweites Mal. Genau. Und dann aber, glaube ich, immer wieder versucht, da hinzukommen, aber eben auch sehr, sehr, aber das übers Knie zu brechen. Und das war eben für mich der ultimative Kniebruchmoment dieser Guy Pearce vergewaltigt Adrian Brody und dann bricht die Hölle los.
Ja, yes, vor allem ist es so, wie du gerade auch so ein bisschen gesagt hast, die erste Hälfte ist halt wirklich einfach ein sehr gut geschriebener Film und die zweite Hälfte ist dann eher so eine dritte, vierte Staffel einer Netflix-Serie, wo man so das Gefühl hat, die Leute wissen auch gar nicht mehr so richtig, was sie eigentlich erzählen wollten, aber irgendwie muss man es jetzt zu Ende bringen. Aber gönnt sich dann auch wieder so interessante, ja, ich sag mal, Momente der Langsamkeit oder bringt Sachen rein, wo ich mir auch aber nach 2 Stunden irgendwie denke, dein Film geht jetzt aber schon eine ganz schöne Zeit, so ich würde eigentlich gerne mal langsam Deckel irgendwo drauf bekommen oder langsam auch mal Figuren auserzählt bekommen zu haben, bevor du wieder neue reinbringst. Und ja, darunter leiden halt vor allem, also Sophia leidet darunter, Harry und Margot von Burren, also die beiden Geschwister, leiden darunter. Mhm. Ich meine, Margot, also die Schwester wahrscheinlich so die einzige richtige Sympathiefigur in der ganzen Nummer, weil sie am Ende ja zumindest nett sein darf, den ganzen Film eigentlich über auch sehr aufrichtig ist, auch immer die sich ihrem Bruder erwehren muss. Deswegen stimmt es vielleicht also gar nicht, dass ich meinte, es gibt hier überhaupt keine sympathischen Figuren. Felicity Jones ist natürlich auch eine grundsympathische Figur, die halt aber auch häufig sehr ausgestellt wird vom Film. Und das irritiert einfach hier und da doch ein bisschen.
Ja, ja. Mhm. Ich glaube, der Film, er ist zunehmend undurchdacht. Ich glaube, das ist einfach der größte Kritikpunkt an ihm, ist, dass er im Grunde,
sehr gut auf den Punkt gebracht.
Er verlagert ja nicht sein Interesse. Die Figuren, die zu Beginn seiner Erzählung im Fokus sind, bleiben die gleichen eigentlich bis zuletzt. Die Tonalität bleibt auch relativ gleich, bis er eben auf diesen Epilog, der dann mit Disco-Musik beginnt und einfach auch nochmal so ein bisschen andere Ästhetik oder Erzählform ins Spiel bringt. Aber abgesehen von diesem Epilog bleibt er eben auch sich tonal und was seine Filmsprache betrifft, auch immer sehr, sehr treu. Da ist irgendwie für mich kein inhaltlicher Bruch, an dem ich sage, oder tonaler, ästhetischer Bruch, an dem ich sage, okay, das reißt mich jetzt so raus, dem kann ich einfach nicht mehr folgen. Aber er legt eben an Tempo so krass zu und an der Eskalationsdichte, möchte ich mal sagen, an der Dichte von Szenarien, die eben immer und immer dramatischer sind, die Heroinsucht, die Vergewaltigung, dieses Bauprojekt, was dann irgendwie auch noch komplett finanziell aus dem Ruder läuft und alles Mögliche, dass ich mir dann gegen Ende fast denke, es ist ein zu viel und das hätte man einfach vielleicht ein bisschen besser zum Abschluss bringen können, als auf diese Art und Weise, indem man quasi den zentralen Handlungsstrang abbricht mit einer ungelösten Frage, deren Auflösung uns nicht wirklich mehr interessieren muss, weil wir können sie uns denken. Nur um dann zu sagen, okay, wir pappen dann hinten quasi nochmal einen Epilog dran, der uns erzählt, was es jetzt irgendwie alles zu bedeuten hatte. Also du siehst schon irgendwie, ich ringe auch so ein bisschen mit meinen Gedanken und Worten, einfach weil ich glaube, ich bin noch nicht am Ende meiner Gedanken zu diesem Film. Muss mich allerdings auch gerade fragen, lohnt es sich denn wirklich auch, sich darüber Gedanken zu machen, dass ich auch einfach zu akzeptieren als nicht zu Ende erzählte Geschichte und einfach damit meinen Frieden zu finden, dass eben Brady Corbet und Mona Fastfold kein Interesse daran haben, alles auszuerzählen und alles zu für uns verständlich zu machen, und nachvollziehbar.
Ich glaube, es ist Zweiteres, was du gerade gesagt hast. Das fand ich gerade ein sehr gutes auf den Punkt bringen des Ganzen. Vielleicht muss man akzeptieren, dass dieser Film vor allem als Erlebnis funktioniert und als eben in dem Moment, wo man es schaut und weniger als was zum drüber nachdenken. Und das kann natürlich ein bisschen unbefriedigend sein. Ich muss den Film jetzt lassen. Ich habe ihn mir jetzt zweimal in kurzer Zeit hintereinander angesehen und er hat mich nicht gelangweilt. Also beide Male überhaupt nicht.
Nein, und, überhaupt nicht.
Und ich habe danach
noch eine Stunde weitergehen können, genau. Ehrlich gesagt.
Und ich habe danach wieder drüber gerne nachgedacht, aber leider mit diesem kleinen Ding, dass man merkt, es führt nirgendwo so richtig hin.
Ja, ist der Film auch das böse Wort prätentiös? Ich weiß nicht.
Das habe ich mich gefragt. Ich glaube nicht. Also das ist schon das, was ich meinte, damit ist es kein Werk ohne Autor. Ich habe das Gefühl, Corbet weiß zumindest schon, von was er hier spricht. Also so, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dieser Architekt Laszlo Toth, der weiß, was er da tut, der hat eine Mission und das ist nicht dieses Kunst-Mambo-Jumbo, was mir Donnersmarck in seinem Filmwerk ohne Auto hinklatscht. Also hier, der Film hält hier eben nicht an, um mir irgendwelche wahllosen Vorlesungen zu präsentieren. Also ich hatte mal mit dem Filmkritiker Lukas Kurstedt und dem Patrick Hittler über Werk ohne Auto in einem Podcast gesprochen und Kurstedt meinte, der Inbegriff von Prätentiosität ist für ihn das so, man hat das Gefühl, gerade richtig was gelernt zu haben und auch erhoben worden zu sein, aber man weiß gar nicht, in was man jetzt eigentlich schlauer geworden ist.
Ja.
Und am Ende von The Brutalist weiß ich vielleicht nicht ganz, was der Film mir schlussendlich sagen wollte, aber ich habe ja schon das Gefühl, eine irgendwie funktionierende Figurenreise miterlebt zu haben, wo vielleicht einzelne Punkte mir nicht ganz klar sind oder ich mir in manchen Sachen einfach ein bisschen mehr Abschluss gewünscht hätte. Aber ich glaube, prätentiös ist der Film gerade so nicht. Ich glaube, der ist auch hier und da einfach auch ein bisschen zu wenig anbiedernd an manchen Punkten. Auch so ein bisschen zu bewusst aus der Zeit gefallen. Also es ist schon ein Hipster-Film, aber ich glaube, es ist kein prätentiöser Film.
Ja. Prätentiös nur in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, er tut so ein bisschen bedeutungsvoller, als er ist, ohne jetzt irgendwie, und ohne ihm jetzt absprechen zu wollen, dass er eben sehr viele, sehr valide Statements auch über den Status quo, gesellschaftlichen, soziopolitischen Status quo unserer Zeit und der damaligen Zeit zu machen hat. Weil ich glaube, der hat schon einiges zu sagen. Ich glaube, er verrennt sich einfach ein bisschen. Das ist der zentrale Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Und ich glaube, ihn auch so ein bisschen davon abhält, so ganz zu dieser Größe zu wachsen, wie es eben andere epochale Filmstoffe zu tun. Am Ende hat er eben so nach meinem Gefühl, so 20, 30 Minuten vor Schluss dann doch diesen Moment, an dem er sagt, die Hände in die Luft reißt und sagt, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Was machen wir hier eigentlich? Das ist alles viel zu viel. Also,
Mama, kannst du mich irgendwie
alles schnell abwickeln. Und das kann man machen. Und ich meine, ich habe vorhin There Will Be Blood genamedropped und ich glaube, auch der Film endet mit auf einer für viele Menschen unbefriedigenden Note, weil sie den Film nicht als auserzählt empfinden. Aber ich habe kein vergleichbares Problem mit dem Paul Thomas Anderson-Film nicht gehabt, aber ich habe es mit diesem momentan noch. Vielleicht nicht mehr, wenn ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe. Aber im Moment bin ich da, also mein Status quo ist der, ich bin aus dem Film rausgegangen und habe mir gedacht,
es fehlt vielleicht, weil ich den Vergleich mit W. Blood gerade auch wieder spannend finde, es fehlt vielleicht ein ähnliches darstellerisches Hoch wie eben in The There Will Be Blood. Also der endet ja wirklich mit der Szene, die wir auch alle kennen, die auch tausendfach durchparodiert wurde, ne? Hier mit ich trinke deinen Milchshake und sowas, bla bla bla. Und es fehlt vielleicht, es fehlt wahrscheinlich sowas. Oder wenn der Film geendet hätte, eben mit dieser Konfrontation zwischen Elisabeth und Harrison von Bohnen. Das wäre vielleicht diese Art von Triumph oder diese Art von großer darstellerischer Leistung gewesen, die so einen Film gerne rahmt. Es fehlt halt wirklich so. Also nein, es ist natürlich die erklärende Abschlussszene, die wir hier haben, aber sie ist eben ein bisschen zu erklärend, habe ich das Gefühl. Also sie ist so ein bisschen zu sehr, hier soll mir jetzt was gesagt werden. Und es ist eben weniger, die Tür wird vor Kay geschlossen und Michael sitzt da auf dem Stuhl und wir sind im Nachhinein erst, jetzt die Tür zu. Jetzt ist er wirklich der Pate. So, vielleicht alles so ein bisschen zu sehr im Vortext in diesem Ende und nicht so, dass man da selber noch was rausziehen kann.
Ich bin ja auch bei jetzt thematisch aufgeladenen Stoffen, Filme, die einfach viel, viel sagen wollen über unsere heutige und die damalige Welt, darüber, wie wir uns entwickelt haben und entwickeln werden, möchte ich gar nicht in Anspruch stellen, dass ich mich auf so einer figürlichen Ebene, auf so einer persönlichen Ebene auch stark packen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch das habe ich bei The Brutalist hier und da, also nicht hier und da, durchweg vermisst, dass da eine Figur ist, mit der ich mich so komplett identifizieren kann. Das liegt natürlich auch zum einen daran, dass der Film keine eindeutige Erzählperspektive hat. Ne? Wir sehen zwar Adrian Brody die meiste Zeit, aber die erzählerischen Rahmen setzen eben andere Figuren wiederum. Wir sind aber eben auch an anderen Figuren nicht nah genug dran, inklusive irgendwie habt der Nichte Sophia, die das Ganze erzählerisch einrahmt, oder eben an seiner Frau oder Guy Pearces Figur, sodass wir irgendwie uns denen ein bisschen nähern können. Es bleibt immer so ein bisschen abstrakt, immer so ein bisschen distanziert. Ich habe bis zum Ende, obwohl wir jetzt eben wirklich, wirklich viel Zeit abzüglich der Pause immer noch knapp 3,5 Stunden mit Adrian Brody fast verbracht haben, nicht das Gefühl, ihn so richtig zu verstehen.
Ja.
Und da kann dann vielleicht auch der aufgeschlossenere Kritiker, die aufgeschlossene Kritikerin oder die, das Autorenduo sagen, ja, ja, das soll aber einfach so sein. Wir sollen diese Distanz auch so spüren. Aber es ist ja einfach nur mal ein verdammt langer Filmabend und ich wünschte einfach, ich wäre da am Ende so ein bisschen emotional mehr mitgegangen und hätte auch ein bisschen mehr einfach gefühlt, wenn dann Adrian Brody als alter Mann in alter Mann-Make-up da im Rollstuhl sitzt und wir dann eben auf der Biennale, auf der Art-Biennale dann erklärt bekommen, warum er einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts ist. Und ich mir denke, ja, okay. Weil das, was wir sehen, ist ja sehr, sehr stark reduziert auf Adrian Brody, die Migrantengeschichte, Adrian Brody, den Drogenabhängigen, Adrian Brody, den gescheiterten Familienmensch, den gescheiterten Vater, der er nie wurde. Also
es passt ja einfach zu dem Punkt, an den der Film am Ende macht, mit eben, dass es eben alles egal, weil das Ziel eben wichtig ist. Also weil eben das Wichtige ist eben, dass diese Gebäude da am Ende stehen. Und dann vergisst man eben auch gerne, auf was diese Gebäude errichtet sind. Aber ich habe halt einfach das Gefühl, das ist der Gedanke, der hätte bei mir als Zuschauer sein müssen am Ende des Films. Also das ist vielleicht auch so die Frage, mit der man mich hätte zurücklassen müssen. Irgendwie nehme ich so mit dieser Frage, oh, war es das wert? Und das ist jetzt, glaube ich, die doppelte Frage, ob der Film das auch ironisch meint am Ende. Dieses, war es das wert? Der Film sagt und so, ja, das war es wert. Weil eben da ist jetzt, wir sind jetzt auf der Biennale, da stehen diese tollen Gebäude, alle jubeln. Vielleicht ist das so die Frage, die man sich diesem Film nochmal stellen muss. Wie ernst meint er das?
Eben, ja, er meint es eben auch ernst, weil ich glaube, er einfach den Film auf den letzten Metern in unsere tatsächliche echte Welt reintransportiert und tatsächlich auch eine echte Kunstausstellung referenziert. Das ist dann doch wieder so, ach okay, wir sind dann doch in der echten Welt, während er uns eben zeitweise das fast vergessen lässt, dass wir eben in selbiger sind. Guck mal, der baut ja diesem Arbeitslager, diesem Konzentrationslager eine nachempfundene Gedenkstätte, ein Gemeindezentrum nach. Und an keiner Stelle, also da geht es ja immer darum, wie ist das Ganze zu finanzieren, woher kriegen wir die Materialien? Also es geht immer nur um logistische oder organisatorische Fragen. Aber es geht niemals um die grundsätzliche Frage, also dass irgendjemand zu Adrian Brodys Figur geht und sagt, was machst du da eigentlich? Was baust du da eigentlich? Das Gebäude ist ja wirklich komplett, also wie kannst du Gemeindezentrum bauen, das so aussieht, und natürlich formuliert der Film das dann auch am Ende noch mal ganz explizit und sagt, ja, das ist einem Konzentrationslager nachempfunden, einem Ort, an dem Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf qualvolle Art und Weise starben. Und ja, gut, legitim, alles klar, aber das muss doch irgendwann jemand mal im Bauprozess zur Sprache bringen.
Ja.
Und darüber sieht der Film komplett hinweg. Nur damit er am Ende diesen Punkt machen kann und sagen kann, haha, der natürlich nicht mehr funktionieren würde, wenn vorher schon mal irgendjemand, der Bauleiter oder Harrison Lee Van Buren oder irgendjemand mal gefragt hätte, was machst du da eigentlich? Also immerhin die kirchliche Kongregation da, die rümpft ja mal die Nase und sagt, ja, muss das wirklich so aussehen? Aber in dem Moment, in dem man sagt, ja, guck mal hier, guck mal, wie die Sonne einfällt und dann quasi ein Kreuz da abbildet am Altar, sind die auch schon wieder happy.
Ja, was vielleicht aber ja auch eine gewisse Wahrheit hat über solche Leute. Also ich glaube, ich mochte den Film halt dann richtig gerne, wenn es eben darum ging, wie man als Künstler, wie man als Künstler sein Werk eben verkaufen muss, wo man vielleicht Abstriche machen muss, dass nämlich die Mäzen, die da vielleicht kommen und eben sagen, nein, ich gebe dir alles Geld, was du willst, damit du dieses Gemeindezentrum baust, dass die natürlich nichts Revolutionäres haben wollen und auch nichts vielleicht künstlerisch Wertvolles, sondern sie wollen halt genau das haben, was sie sich vorgestellt haben. Mhm. Die Punkte fand ich immer spannend, wenn es eben um diesen Clash ging.
Ja.
Aber wir empfehlen den Film ja beide grundsätzlich, kann man ja hier schon mal sagen.
Ich hätte noch einfach gerne dieses, gibt's gute deutsche Entsprechung zu Sublime? Erhaben?
Das Erhabene, genau.
Ja, ich hätte doch gerne ein erhabeneres Gefühl gehabt beim Verlassen des Kinos als einfach. So bin ich da rausgegangen und dachte, ist vieles drin, was ich sehr mochte, und ich glaube, in der Summe ist es ein sehr guter Film, und ich würde als auch, ich habe den dann, glaube ich, bei Letterboxd 4 Sterne reingedrückt, ich würde davon auch nicht abweichen wollen. Das ist ein absolut sehenswerter Film und schön, dass sowas in die Kinos kommt. Sehr, sehr befürwortenswert. Rundherum wertig produziert, hervorragend gespielt. Daniel Blomberg sei auch mal genannt als Komponist, steuert einen tollen Wagner-inspirierten Score bei. Also wirklich fantastisch produzierter, inszenierter Film. Aber erzählerisch, also ich glaube, da kann einfach Brady Corbet und eben seine Co-Autorin, die können ein bisschen ihrer Kunst fallen,
ja,
würde ich mal sagen. Hoffentlich.
Vielleicht dauert es jetzt ja nicht wieder na gut, sechs, sieben Jahre waren es, bis sie den nächsten Film gemacht haben.
Ich hatte mit Vox Lux ähnliche Probleme, aber Vox Lux war auch ein kleinerer Film. Also der war, glaube ich, höher budgetiert und hatte einen größeren Star in der Hauptrolle. Aber es war irgendwie, er fühlte sich nur irgendwie ungefähr so ein Drittel so ambitioniert an. Und deswegen habe ich den eher so abgetan mit, ach ja, das ist ja eine nette Kuriosität, aber kann man ja mal machen. Bei dem Film bin ich ja eben ein bisschen kritischer, weil ich dachte, okay, da habe ich jetzt echt gar nicht mal so wenig Geld für gelöhnt und 4 Stunden meinen Arsch in diesen Kinosessel verpflanzt und Corbet hat da ja ran ja auch Jahre gearbeitet. Da hatte ich mir einfach ein bisschen mehr vielleicht erhofft.
Wir sprechen uns dann in 10 Jahren wieder, wenn die beiden ihren nächsten Film rausbringen. Dann wahrscheinlich einen 6-Stunden-Film.
Mal gucken, hoffentlich nicht. Finn, wo kann man dich hören?
Man kann mich seit ganz neuestem hören bei Gelesen, dem Literaturpodcast, den ich mit dem lieben Lukas Bawenschik zusammen mache. Der war ja auch schon ein paar Mal hier bei dir im Bahnhofskino zu Gast. Habt ihr unter anderem über Brian De Palma geredet, hier über Snake Eyes, den etwas unterschätzten Nicolas Cage-Film. Und ja, wir reden da über Literatur. Und das macht sehr viel Spaß, weil das habe ich lange nicht gemacht. Also ich habe das zwar studiert, aber ich habe öffentlich immer über Filme geredet und ich merke gerade, dass ich auch richtig gerne über Bücher rede und vor allem, dass es gerade Spaß macht, dass wir zusammen auch so ein bisschen ergründen, wie man das überhaupt macht und wie man da den besten Zugang findet. Also wenn euch sowas interessiert, also aktuelle Gegenwartsliteratur besprochen von zwei Dudes, dann hört gerne Gelesen, der Literaturpodcast. Und ansonsten bin ich noch Co-Host des Filmpodcastes Schauplatz. Hört auch da gerne rein, zusammen mit dem tollen Nikolas und den tollen Frauen Lena und Maria. Der schlummert gerade ein bisschen, aber der wird auch wieder erwachen. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn er reinhört.
Sehr empfehlenswerte Formate, auch meine ausdrückliche Hörempfehlung. Und vielen Dank, dass du da warst. Das ist ja auch gar nicht so selten in letzter Zeit, aber es macht immer wieder Spaß.
Das finde ich auch, denn es geht ja nicht um den Weg, es ist immer das Ziel. Und das Ziel ist ja immer, einen tollen Podcast zu veröffentlichen.
Ha. Ja. Das war so rund, wie es eben ging. Dankeschön. Schöne Grüße von uns beiden.
Ciao, Sie.
Versprich mir, dass du dich nicht verrückt machen lässt.
Ich verspreche es.